Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen beim Wahnsinn-Wasa-Lauf. Herzlich willkommen, Monty Grässler. Monty Grässler hat's gepackt in vielerlei Hinsicht. Er hat den Wasa-Lauf gepackt. Ihn hat es gepackt, das überhaupt zu tun. Und dann hat es ihn gepackt, das auch noch aufzuschreiben. Und daraus wird er heute vortragen. Mein Name ist Jens Beckmann von der Firma Book on Demand Pro Business aus Berlin. Und ich bin sehr froh, dass Monty Grässler bei uns aufgetaucht ist und gesagt hat, ich will mein Buch schreiben. Wir haben es sehr gerne verlegt und wir haben uns im Vorfeld unterhalten, sozusagen als Blutsbrüder. Ich selber komme wie er vom Marathon und ich weiß, was das bedeutet, wie man sich überwindet, um solch eine Leistung zu vollbringen. Und wenn es dann auch noch so Feuer fängt, dass man ein Buch daraus machen möchte, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wir haben das gerne verlegt. Und herausgekommen ist ein Buch, das nicht nur die Erlebnisse schildert, die Überwindungen, sondern auch ein Ratgeber für Nachahmer geworden ist, mit vielen Hinweisen, wertvollen Tipps. Und dann haben wir noch einen Gast dabei, auf den wir auf gar keinen Fall verzichten wollten. Und vielleicht stellen Sie Ihren Gast selber vor, ein Wasa-Läufer, der eine Historie hat.
Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung und der Wasa-Läufer, der da mit ist, das ist nicht nur einfach so ein Wasa-Läufer, sondern das ist der einzige Wasa-Läufer aus Deutschland, der dieses wahnsinnige Rennen auch gewonnen hat. Gerd-Dietmar Klause ist gestern 72 geworden und war heute trotzdem gerne bereit, hier mit dabei zu sein. Ja, warum Wahnsinn-Wasa-Lauf? Ich denke, man kann es vermuten, wenn man solche Fotos sieht. Es ist Wahnsinn ist einfach der Begriff, der einem am meisten durch den Kopf geht, wenn man dort selber am Start ist. Und das ist hier die Startwiese, 52 Spuren nebeneinander, 15.000 Teilnehmer ist das Kontingent, also mehr Starter werden gar nicht zugelassen. Und am vergangenen Sonntag hat schon die Anmeldung für nächstes Jahr begonnen und die Startplätze für den Wasa-Lauf waren innerhalb von 5 Minuten ausgebucht. Deswegen auch Wahnsinn. So sieht es dann dort aus und ich würde Sie jetzt gerne einfach mal ein Stück mit auf den Weg, auf meinen eigenen Weg von Seelen nach Mora, die 90 Kilometer, mitnehmen. Bevor es in den Wald hochgeht, teilt sich das Feld. Wie ein Peloton bei großen Radrennen, das rechts und links um einen Kreisverkehr fährt, schlängeln sich die Massen um ein kleines, eingezäuntes Anwesen. Das Tempo in meiner Spur ist jetzt recht ordentlich. Dass wir reihenweise Läufer in der zweiten und dritten Spur von rechts stehen lassen, liegt aber nicht nur an den kräftigen Doppelstockschieben, sondern auch an einem kleinen Stau. 3 Läufer haben sich derart verhakt, dass einer von ihnen sogar die Skier abschnallen muss, um die Situation zu entwirren. So einen Start wünscht man wahrlich keinem. Obwohl wir Tempo herausnehmen könnten, weil der Megastau am Berg schon unübersehbar ist, geht es zügig weiter. Im Übergang zum Anstieg steige ich erst auf Doppelstockschiebe mit Zwischenschritt um kurz darauf auf einen lockeren Diagonalschnitt. Erstens will ich, dass auch die Beinmuskulatur warm wird und außerdem werde ich die Armkraft noch genügend in Anspruch nehmen. Noch 100 Meter, dann stehe ich wieder. Diesmal im Kretenschritt. Anstellen ist angesagt. Obwohl man es vorher weiß, nervt es, wenn man nach oben schaut und nicht sehen kann, wo die Schlange endet. Doch ein kurzer Blick zurück hilft. Viele andere wären froh, wenn sie schon an meiner Position wären. Die ersten Schritte im dichten Pulk komme ich mir vor wie ein Anfänger. Ständig stehe ich jemanden auf den Skiern, fädle mit meinen Stöcken ein oder komme nicht vorwärts, weil ein anderer den Teller meines Stocks unter seinem Ski begraben hat. Geduld und Koordination sind gefragt. Die ersten 4-5 Mal entschuldige ich mich, wenn ich einen anderen Läufer versehentlich behindert habe. Dann lasse ich es einfach sein. Es geht hier einfach nicht den Berg hoch, ohne dass man sich ab und zu in die Quere kommt. und bei jedem Schritt geht die Angst mit. Irgendwie habe ich Panik davor, mit Ski oder Stockbruch das Rennen beenden zu müssen, bevor es begonnen hat oder zumindest zu viel Zeit einzubüßen. Schließlich hat man nicht nur Geld für die Reise, sondern auch jede Menge Zeit investiert. Wie ein Mittelfeldspieler beim Fußball, der schon vor der Ballannahme sondiert, welchen Pass er spielen könnte, taste ich mich Gretenschritt für Gretenschritt weiter. Die Passage ist nicht nur steil, sondern nach der Masse von Läufern auch hart wie ein Abfahrtshang. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass hier die Arme schon so beansprucht werden. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass allen Unkenrufen zum Trotz die meisten Starter sehr rücksichtsvoll unterwegs sind. Die Dialoge im Feld der wartenden Läufer sind kurz, aber durchaus witzig. Where do you come from? Fragt mich ein Schwede, nachdem ich ihm zu verstehen gegeben habe, dass ich seiner Sprache nicht mächtig bin. From Tyskland, antworte ich in einem Englisch-Schwedisch-Mix. Oh, Tyskland, gut Bier, sagt er darauf und hält den Daumen nach oben. Man versteht sich. Ein paar Kilometer weiter sieht es dann schon so aus. Und ich gehe jetzt gleich mal ein ganzes Stück weiter. Mein Rennen wird nach 75 absolvierten Kilometern so richtig zäh. Die Oberarme schmerzen von den vielen Doppelstockschieben. Das Gestochere durch die ausgewalzten Spuren macht keinen Spaß. Und das Teilstück zwischen Hockberg und Eldris scheint sich hinzuziehen wie Kaugummi. Ich behalte zunächst kühlen Kopf und setze mir kleine Zwischenziele. 50 Mal schieben, dann wieder im Diagonalschritt ausruhen, lautet die Devise. Beim ersten Mal funktioniert es, beim zweiten Mal kapituliere ich schon nach 25 Mal schieben und wechsle in den Skiwandermodus. Nur nicht stehen bleiben, schießt es mir durch den Kopf. Es ist zwar gut 2 Jahre her, dass ich bei meinem dritten Marathonlauf 10 Kilometer vorm Ziel ausgestiegen war, aber die Erinnerung, wie lange ich daran zu knabbern hatte, ist noch frisch. Bei der Hitzeschlacht hielt ich es damals für eine gute Idee, mich kurz unter einen Baum in den Schatten zu setzen und kam einfach nicht mehr auf die Beine. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf gönne ich mir keine Pause, zumal der Blick in die Gesichter der anderen Läufer verrät, dass ich mich nicht als Einziger quäle. Als ich schon von Weitem das nächste Kilometerschild entdecke, geht es für ein paar Augenblicke wieder leichter. Aber gemeistert ist das Tal noch lange nicht. Noch 14 Kilometer. Der Blick auf die Uhr zieht mich gleich wieder etwas runter. Die 7,5 Stunden kann ich mit Armen aus Pudding wohl definitiv abhaken, zumal der innere Schweinehund nicht aufgibt. Ich wehre mich noch gegen den Gedanken, einfach mal kurz durchzuatmen. Da fahre ich auch schon rechts ran. Der Blick geht ins Leere. Was mache ich hier eigentlich und warum tue ich mir das an? Ich stehe allerdings noch keine 10 Sekunden, da wird mir von hinten ein lautstarkes Heya, Heya zugerufen. Es ist ein wildfremder anderer Läufer, der mich anspornt. Vor allem aber ist es ein deutlich älterer Läufer, der in langen Schritten seelenruhig an mir vorbeizieht. Alter Schwede, denke ich mir und grinse angesichts dieses Wortspiels in mich hinein. Ruckzuck reiße ich mich zusammen und nehme die Verfolgung auf. Auf den ersten Metern klappt das auch ganz gut, denn der Rückstand scheint tatsächlich zu schmelzen. Die ganz große Aufholjagd wird es dann aber doch nicht. Das ist unterwegs an einer Verpflegungsstelle. Das sind die Schilder, wo man sieht, wie weit man das noch ins Ziel hat. Ja, und jetzt ist es auch gleich geschafft. Für mich ist das Ziel noch 1,5 Kilometer entfernt, als ich das kleine Fußballareal von Mora rechts liegen lasse. Viel Schnee liegt hier neben der Loipe nicht mehr. Teilweise schauen sogar große, grüne, braune oder graue Flächen heraus. So gesehen ist es kein Wunder, dass die Kunstschneeloipe tief und stumpf ist. Ich arbeite mich auf eine kleine Abfahrt zu, die in Richtung Campingplatz führt. Es sind wahrscheinlich nur gut 40, 50 Meter, die ich mich in der Hocke ausruhen kann. Aber wenn man gut 89 Kilometer in den Beinen hat und nur noch einen vor sich, kann das ein echter Wohltat sein. Würden an dieser Stelle Zuschauer stehen, hätten sie wohl ein kurzes Lächeln in meinem gequälten Gesichtsausdruck ausgemacht. Aber so kurz vor der legendären Zielgeraden von Mora kann man die Menschen entlang der Strecke an 2 Händen abzählen. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. Das letzte blaue Schild für heute rückt näher. Noch 1 Kilometer. In 3er-Reihen hetzen wir nach rechts und die letzten beiden kurzen Anstiege hoch. Obwohl es jetzt nun wahrlich nicht mehr entscheidend ist, ob man noch den einen oder anderen Platz gut macht oder verliert, mobilisiert jeder die letzten Reserven. Noch bevor der Kurs links in Richtung Stadtzentrum einbiegt, ist mit einem Mal auch die Kulisse da. Tausende Zuschauer säumen die letzten 500 Meter. Ich ahne schon, allein für diesen Zieleinlauf hat sich der ganze Aufwand und die Quälerei gelohnt. Als ich die Kirche passiert und den wirklich letzten Hügel gemeistert habe, fällt mein Blick kurz auf die Anzeigetafel. Wenn ich das auf die Schnelle richtig erfasst habe, sind bislang 5500 Läufer im Ziel. Wahnsinn. Das wäre für mich doch ein stolzes Ergebnis. Noch 10-mal schieben, dann ist es geschafft. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. In den letzten Doppelstockschub stecke ich alles rein, was noch oder wieder an Kraft da ist. Nach 90.000 Metern will ich mich einfach ins Ziel gleiten lassen. Kurz vor der Ziellinie recke ich die Arme für eine zaghafte Jubelpose in die Höhe und schließe für einen Moment die Augen. Ich versuche zu genießen. Aber ich fühle nur Leere. Das sieht man auch später sehr schön auf meinem Finisher-Foto. Die Fotografen stehen in zweier Reihe kurz hinter der Ziellinie, um von wirklich jedem Läufer emotionale Schnappschüsse einzufangen. Das ist Arbeit im Akkord, denn um die Zeit trudeln in jeder Minute 45 bis 50 Sportler ein. Es gibt einen ganz besonderen Anreiz natürlich, den Wasserlauf zu gewinnen, denn der Sieger bekommt immer ein Küsschen. Und wie gesagt, der einzige Deutsche, der dort schon mal ein Küsschen bekommen hat, der sitzt neben mir. Ich würde gerne noch ganz kurz das Kapitel von Gerd Dietmar anfangen vorzutragen und dann können wir noch ganz locker plaudern. Wer Gerd Dietmar Klause besucht und ihn nach den größten Unterschieden zwischen dem Wasserlauf zu seiner aktiven Zeit und heute befragt, der wird unter Umständen eine Überraschung erleben. Gerade wenn sich Journalisten in Auerbach im Vogtland angekündigt haben, um die Geschichte des bislang einzigen deutschen Wasserlaufsiegers aufzuschreiben, dann bringt dieser ganz gerne mal eine große Küchenmaschine angeschleppt. Das ist die Prämie, die er 1975 in Mora für seinen Sieg in neuer Bestzeit, 4 Stunden 20 im Übrigen, bekam. Heutzutage wird ein Streckenrekord mit einem Mittelklasseauto belohnt. Gerd Dietmar Klause ist aber keiner, der damit hadert. Es braucht vielmehr nur wenige Sätze, um zu spüren, wie eng der Mann, der einst für Dynamo Klingenthal startete, auch Jahrzehnte nach seinem denkwürdigen Erfolg mit dem großen Rennen in Skandinavien verbunden ist. Er erzählt bereitwillig und beinahe so, als wäre es erst vorige Woche passiert, dass nicht zuletzt auch der Zufall bei seinem Triumph eine Rolle spielte. Denn dass Gerd Dietmar Klause beim 52. Wasserlauf als erster Nicht-Skandinavier überhaupt gewann und mit Arke Wingskog ausgerechnet einem Lokalmatador den Sieg wegschnappte, hatten sich die Schweden ein Stück weit auch selbst eingebrockt. Ursprünglich stand der 90-Kilometer-Kanten nämlich nicht auf dem Wettkampfplan der ostdeutschen Langläufer für die Saison 74-75. Doch dann kam die Sportpolitik ins Spiel. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, die schwedische Handballnationalmannschaft der Männer für ein Turnier in der DDR zu gewinnen. Die Zusage der Schweden gab es jedenfalls nur unter der Bedingung, dass dafür die besten Läufer zum Wasserlauf geschickt werden, erzählt Gerd Dietmar Klause. Der hatte im Winter zuvor im etwa 90 Kilometer von Mora entfernten Falun mit seinen Vereinskameraden Gerd Hessler und Dieter Meine sowie Gerhard Grimmer das bis heute einzige deutsche WM-Staffelgold im Männerlanglauf geholt. Darüber hinaus war es Grimmer und Klause mit den Plätzen 2 und 13 bei ihrer Wasserlauf-Premiere 1970 schon gelungen, Eindruck beim fachkundigen schwedischen Publikum zu hinterlassen. Das war im 8000 Teilnehmer starken Feld vor allem daher eine Überraschung, weil die beiden angesichts des kurzfristig vereinbarten Starts in Seelen auch nicht ansatzweise ahnen konnten, auf was sie sich da eingelassen hatten. 5 Jahre später sah das dann schon anders aus. Zumindest Gerd Dietmar Klause und Gerd Hessler hatten Gelegenheit, sich eine Woche vor Ort auf das Rennen vorzubereiten. Die Oberhofer Läufer stießen dagegen erst einen Tag vor dem Wettkampf zum Team, was für die Entscheidung an jenem 2. März 1975 eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen sollte. Es spricht für den Sportsgeist der Schweden, dass sie den Ostdeutschen für den erfolgreichen Handball-Ski-Deal einen ihrer ehemaligen Nationaltrainer als Ratgeber zur Seite stellten. Dieser gab Klause und Co. einen wichtigen Tipp mit auf den Weg. Wir sollten von Beginn an das Tempo hochhalten, um auf die langen Strecken spezialisierten Läufer vom ersten Kilometer an zu fordern, erzählt Gerd Dietmar Klause. Obwohl diese Taktik das Risiko barg, dass auch den DDR-Läufern zum Ende hin die Kräfte ausgehen könnten, hielten sich die Schützlinge von Nationaltrainer Hannes Braun an diese Marschroute. Mit Erfolg. Aus der gut 30-köpfigen Spitzengruppe, die sich etwa nach der Hälfte des Rennens gebildet hatte, ließ einer nach dem anderen abreisen. Etwa bei Kilometer 70 waren sie dann vorne nur noch zu dritt. Gerhard Grimmer und Gerd Dietmar Klause vornweg und Arke Wingskog in aller Regel im Windschatten der beiden. was für den Außenstehenden wie eine glänzende Ausgangsposition für das sächsisch-thüringische Duo aussah, stellte sich für Klause und Grimmer jedoch als ganz heiße Kiste dar. Ja, Gerd Dietmar, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, warum das so eine enge Kiste war.
Ja, erst einmal schönen guten Tag und ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Es war eine heiße Kiste, weil wir das Wetter falsch eingeschätzt haben. Und Vince Koch ist aus Mora, der kannte die Bedingungen. Am Tag vorher waren es 12 Grad plus. Der Schnee war weich, ist über Nacht zusammengefroren. Früh hatten wir minus 15 Grad. Und da waren wir natürlich der Auffassung, dass das bis ins Ziel wahrscheinlich halten wird. Und wir haben einen Ski gewachst, der nun nicht für wärmer ausgelegt war. Und beim 70. Kilometer ungefähr haben wir festgestellt, Åke Winskog, den wir vorher schon ab und zu mal gezwungen oder genötigt haben, in Führung zu gehen. Wenn eine kleine Abfahrt kam, mussten wir an ihm vorbei, weil er einen stumpferen Ski hatte. Er ist also in unserem Sog dort mitgekommen. Als wir aber bei 70 Kilometer festgestellt haben, es ist wärmer geworden und wir haben es bergauf glatt gekriegt. Das Steigwachs, das hat also nicht funktioniert. Und er ist ganz lässig und locker an uns vorbei gedackelt, wie man so schön sagt, hat sich nicht sehr angestrengt und wir haben jeden dritten Schritt sind ausgerutscht. Und haben wir uns dann kurz geschlossen, Gerhard, wenn das zum Schluss zum Rennen kommt, zum Endspurt, dann sehen wir uralt aus. Und Gerhard war wahrscheinlich, ich habe die ganze zweite Hälfte des Laufes geführt. Gerhard war dahinter und er war wahrscheinlich der Meinung, dass ich nun einen recht guten Tag erwischt habe, leistungsmäßig. Weil er ja einen Tag vorher erst von der Armeespartakiade gekommen ist. Und hat er von sich aus auf den Sieg verzichtet oder auf den Endspurt verzichtet und hat mir zugerufen, hau ab. Und das habe ich dort nun geschnallt und habe meinen Endspurt, also 8 Kilometer vor dem Ziel, schon begonnen. Auge Winskog, der hat das geschnallt und ist an dem Gerhard vorbei und mir hinterher. Aber ich bin ca. 30 Sekunden weggekommen. Ich habe dort also wirklich einen Endspurt hingelegt, ne, was nach 80 Kilometer eben ne, ziemlich viel Kraft dann kostet. So, und zum Schluss zu ist es dann sehr eng geworden. Heute ist eine ganze Woche Wettkampf auf dieser Wasserlaufstrecke. Damals war es noch, am Morgen wurde die Hauptstraße mit Schnee belegt. Und da war das noch so richtig weich und salzig, also so Mehl, wir sagen immer Salznäppelschnee, also wenn da so körnig ist. Und dort ging natürlich der Ski gar nicht mehr. Und die Kräfte haben nachgelassen. Jedenfalls dieses Bild hier zeigt neben der Kranzdame. Und wer genau hinschaut, der wird an meiner Schulter einen Läufer sehen. Und das ist der Åke Winskog. Der ist also wesentlich wieder näher gekommen. Und die Kranzdame ist nun sehr in Zweifel. Gebe ich dem den Kranz drüber? Wird der dann die 100 Meter bis ins Ziel noch schaffen? Oder ist dann der andere eher da? Und das hat mir den Kranz nicht gegeben, ist nebenher gesprintet und hat mir dann nach der Ziellinie erst den Kranz gegeben. So, es ist also sehr, sehr eng geworden zum Schluss und es waren 6 Sekunden. Das sind also 20, 25 Meter, die ich ins Ziel gerettet habe. Ich bin der Auffassung, wenn Gerhard dort nicht zu diesen Entschluss gehabt hätte, wäre der Sieg wahrscheinlich nicht zustande gekommen und der Åke Winskog hätte aus der Gruppe heraus mit seinem, ich sage mal, sichereren Abdruck, wie wir ihn hatten, Vorteile gehabt mit dem Ski. So, das vielleicht zu dieser Situation.
Ja, in diesem Jahr, der Wasserlauf ist ja noch nicht lange her. Gerd Dietmar, der beste Deutsche, ist 38. geworden und wir beide wissen, Das ist echt eine gute Leistung. Aber jetzt klingt so für den normalen Leser oder für den normalen Fan, klingt ein 38. Platz jetzt nicht so toll. Wann wird es denn vielleicht mal wieder ein Deutscher unter die ersten 10 zumindest schaffen? Oder woran liegt es dann, dass das so verdammt schwer ist jetzt?
Das kann ich nicht beantworten. Das hat sich sehr entwickelt, der Skilanglauf. Und es ist jetzt eine Tendenz zu erkennen wie im Radsport, dass es also richtige nur Rennställe gibt. Und dort wird auch sehr viel investiert. Und wir müssten dann sich halt einige gute Deutsche dort mit etablieren, um nun leistungsmäßig eben so stark zu werden, um das zu schaffen. Ich weiß, es ist ein ziemlicher Rummel jetzt um den Sieger des Wasserlaufs entstanden, weil nun mittlerweile über 40 Jahre kein Deutscher gewonnen hat. Das haben etliche probiert, das anzugehen, aber dadurch, dass man nun die vielen Jahre alleine da steht, da wird also jetzt wie ein kleiner Kult darum gemacht. Ich wäre schon, oder ich würde schon die Daumen drücken, dass demnächst ein Deutscher das mal wieder gewinnt. Aber es ist sehr, sehr schwer. Und wie wir jetzt eben hier gesehen haben, es muss sehr, sehr viel zusammenpassen, um das wirklich zu gewinnen. Ja.
Sie haben vorhin gemeint, es wäre ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es natürlich das Buch zu kaufen gibt und dass Gerd Dietmar und ich wir auch gerne dann bereit sind, es zu signieren. Gerd Dietmar, du bist nochmal gelaufen, da warst du schon lange nicht mehr aktiv. Was hat dich dazu bewogen, Anfang der 90er den Wasserlauf nochmal mitzumachen?
Ja, ich habe eine Einladung gekriegt zum 70. Wasserlauf als Sieger dort mit mich vorzustellen und ich habe das auch wahrgenommen und damals war ich 49 Jahre und habe ich gesagt, also wenn du da nochmal hochfährst, dann machst du auch nochmal mit und ich habe mich ziemlich anständig vorbereitet und
dann gab es ein Problem. Bitte? Und dann gab es ein Problem, du hast dich ordentlich vorbereitet, bist hochgefahren und solltest aber aus der letzten Startreihe starten.
Ja, das ist eine Kuriosität. Ich habe mich angemeldet beim Sport Albert in Tannenbergstal und er hat die Meldung so weitergegeben und da war ich in der 10. Gruppe mit den anderen Läufern, die auch das erste Mal wieder teilnahmen. Und da bin ich mitgegangen zur Startnummerausgabe und habe mich vorgestellt, dass ich der Sieger von 75 bin und ob es nicht möglich ist, dass ich ein klein wenig weiter vorne eingereiht werde. Da ist er dann abgedampft und kam ganz stolz wieder und hat mich in den ersten Block, nicht in die erste Reihe, sondern in den ersten Block mit hineingestellt. Und so war es praktisch möglich, dass ich 5:27 gelaufen bin, also eine Stunde ungefähr länger als 19 Jahre vorher. Und den 684. Platz, glaube ich, belegt habe.
Du warst ja immer noch 2,5 Stunden schneller als ich.
Ja.
Und ich bin jetzt 44.
Ja, das war damals auch eine ziemliche Wachsgeschichte. Es hat die Nacht 2-3 Zentimeter neu geschneit. 2 Grad plus. Und dort muss man dann den langen Berg hoch. Oben ist es dann minus. Ich weiß noch, den Berg hoch. Gerade so, dass der Ski nicht angepappt hat, aber bei vielen anderen, die mussten raustreten und mussten den Ski abspachteln. Und vielleicht bin ich auch dadurch so weit nach vorne gekommen, weil viele ein Handicap hatten mit ihrem Ski. Ja, damals. Ich habe natürlich meine Kranzdame dort wieder getroffen. Das war ein sehr freudiges Erlebnis. Zum Sieg damals hat sie mir den Kranz übergegeben und dann haben wir uns Abend noch einmal 5 Minuten vielleicht bei dem Bankett gesehen, was anschließend die Siegesfeier war. Aber gesprochen habe ich mit ihr kein Wort. Man hat das vielleicht ausgelegt, weil wir nur aus der DDR waren oder sonst wie. Aber dann, 19 Jahre drauf, saßen wir einen ganzen Abend zusammen mit Bölling, mit Cusco und einem Vertreter aus der schwedischen, also ein Schwede, der Deutsch konnte, muss man so sagen. Und der hat dann übersetzt und dort haben wir uns dann etwas näher kennengelernt. Das war also ein sehr, sehr schönes Gefühl, sagen wir mal. Ich war dann noch zweimal mit dem Sohn, der auch den Wasserlauf zweimal absolviert hat, als Betreuer noch mit. Und jetzt zum 90. bin ich auch wieder mit hochgefahren, haben uns auch wieder getroffen und haben uns zum 100. in nunmehr 8 Jahren wieder verabredet.
Hast du vielleicht noch einen Tipp, wenn jetzt doch vielleicht der andere oder einer oder andere Lust bekommen hat, einfach den Wasserlauf mal mitzumachen? Wer sollte jetzt nicht wissen, wie man das angeht, wenn nicht du, Gerd Dietmar?
Naja, ich kann nur hinweisen darauf, das Buch zu lesen und die ganzen Tipps, die darin stehen, zu befolgen. Mehr habe ich auch nicht drauf. Mehr kann ich da auch nicht.
Danke. So.
Ja, dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich für den Ritterschlag, der in aller Bescheidenheit hier gegeben wurde. Und Sie haben die Möglichkeit, den Ritterschlag zu dokumentieren, wenn die beiden gleich signieren. Also seien Sie herzlich willkommen am Stand hier hinter der roten Wand. Und wer mehr wissen will von Monte Gressler und Erfahrungen austauschen möchte über Wahnsinn, von solchen Leistungen, der ist herzlich willkommen bei uns am Stand. Diese Halle D500, ein paar Meter hier links runter. Herzlich willkommen und vielen Dank den beiden.
Ja, herzlich willkommen vom Papyrossa Verlag, Patrick Schreiner. Wir haben gerade gedacht, wir warten noch 2-3 Minuten, gucken, wie sich das entwickelt. Uns wurde gesagt, das dauert etwa 5 bis 10 Minuten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.